zweite Halbzeit. Nürnberg will das reparieren. Spielt jetzt mit zwei echten Stürmern. Palacios rückt einen nach vorne neben Ishak. Ecke Valentini und hier Ishak! Was ein Hieb von Ishak! Mikael Ishak, 3 Minuten nach wieder Anpfiff, zerfetzt er fast die Maschen. Und Mainz Thomas Müller hat fast schon Glück, dass der da nicht rankommt. Sonst hätte sie ihm mit Sicherheit wehgetan.
Ja, willkommen zur vierten Folge vom Podcast Der Club und sonst gar nichts. Eigentlich wollten wir die Aufnahme machen direkt nach dem Spiel. Wir waren in Berlin in der Clubkneipe. Wie heißen die? Clubberer 04?
Ja, hier ist unsere Band, die Clubberer 04. Ja, das hat sich leider nicht so ergeben. Wir hatten da ein bisschen technische Schwierigkeiten, sprich wir hatten unsere Batterien vergessen.
Und deswegen sitzen wir heute hier auf dem Kinderspielplatz in Schöneberg. Ganz aber das ist auch sehr nett. Jeder, der in Berlin wohnt, der weiß natürlich, Spielplätze sind tendenziell immer auch Treffpunkte von Drogendealern.
Und sonst
insofern, naja, jo. Steigen wir mal gleich ein in die erste Halbzeit. Die erste Halbzeit habe ich als durchaus schon positiv empfunden, hatte aber dann im Lauf der Zeit, speziell dann nach dem 0:1, immer stärker das Gefühl, dass wir zwar auf Augenhöhe mitspielen, aber dass uns, sagen wir mal, der letzte Tick, der letzte, die letzte Abgebrühtheit auch vielleicht noch fehlt, um wirklich mitzuhalten. Also mein Gefühl, als wir dann in die Halbzeit gingen, war jetzt nicht wirklich negativ, aber ich hatte durchaus Bedenken, wie sich das weiterentwickeln könnte. Wie war das bei dir?
Erste Halbzeit, wie gesagt, so lala. In der zweiten Halbzeit waren wir absolut am Drücker, hatten wir, ich glaube, 19 Tormöglichkeiten. Gut, haben wir nicht geschafft, aber wir waren voll da und ich habe ehrlich gesagt Nürnberg in keinem Spiel so dominant, so Druck von nach vorne spielen sehen wie in diesem Spiel. Auch in keinem Zweitligaspiel. Kann mich nicht dran erinnern und gab mit den zwei Neuzugängen. Ich finde, das ist jetzt das Ü-Tüpfelchen. Also ich glaube, die werden noch die Akzente nach vorne, also die werden die Tore schießen und ich sehe es nur positiv. Also es wird ganz toll werden und Bremen, ich bin echt gespannt und ja, hoffe mal, dass der ein oder andere Neuzugang da jetzt auch schon mit dabei ist und ja.
Na, du rast ja sozusagen da durch die Themen durch, aber ich gebe dir vollkommen recht, die zweite Halbzeit, speziell die zweite Halbzeit war also wirklich unglaublich. Auch die Stimmung in der Kneipe war grandios.
Ja.
Kann mich auch kaum erinnern an ein Spiel, in dem ich den Club so druckvoll, so überzeugend irgendwie erlebt habe, so mitreißend. Jetzt sagen wir mal, auf der taktischen Ebene begann das eigentlich schon in der ersten Halbzeit, dass Kölner begonnen hat, umzustellen. Wir haben das schon angesprochen gehabt, dass wir den Eindruck hatten schon gegen Hertha, dass Kubo auf der Linksaußenposition so ein bisschen verschenkt ist, dass es ein Spieler ist, der eigentlich eher in die Mitte einrücken müsste, um da sein ganzes Potenzial sozusagen als Zehner irgendwie zu realisieren. Und genau das hat Kölner wohl auch gesehen und hat dann schon zu Ende der Halbzeit so begonnen, ihn weiter nach innen zu ziehen. Und in der zweiten Halbzeit hat er das System dann endgültig verändert von einem 4-1, 4-1 zu einem, naja, wie könnte man das bezeichnen, zu einem Viererkette hat er beibehalten. Und dann war das so eine Art Raute, jedenfalls so, dass Kubo in die Mitte gezogen wurde, von da aus dann einfach viel mehr Einfluss hatte auch auf die Spitzen. Es gab ja durchaus Verletzungsprobleme. Wir haben Löwen in der Anfangsformation nicht bringen können. Der kam dann erst später. Und Sully war, ja, wie wir das auch schon gesagt haben, untragbar. Deswegen hat er für Sully Palacios gebracht. Wie hast du Palacios in der ersten Halbzeit gesehen? Hast du da noch ist er dir aufgefallen?
Also er ist mir aufgefallen, wobei man ehrlicherweise dazu sagen muss, nach Sully wäre mir wahrscheinlich jeder andere Spieler auch aufgefallen. wenn man mal ehrlicherweise ist oder sagen muss, ist uns das beide nicht aufgefallen. Nur irgendwas hat sich plötzlich verändert in der zweiten Halbzeit. Und hinterher ist uns klar geworden, ey, da war eine ganze Umstellung. Ja, und Cooper gehört nach vorne, gehört in die Mitte und ja, es ist einfach seine Position und ja.
Ja, gab auch, ich kann mich jetzt an eine Situation speziell erinnern, Kubo, wie er von außen, rechts außen angespielt wird, den Ball mitnimmt in der Drehung, ihn dann weiterleitet. Ich glaube an Löwen, der dann abschließt und dann irgendwie ein Verteidiger grätscht dazwischen und dann von hinten nochmal Petrak. Also das war so diese Drangphase vom Club nach dem 1-1, wo der Club bärenstark einfach war. Also wo ich dann auch das kaum glauben konnte eigentlich, wie wir Mainz, also eine Mannschaft, von der ich doch durchaus einiges halte, also die mich überhaupt nicht enttäuscht hat, die mir gut gefallen hat in der ersten Halbzeit, die einen sehr abgeklärten, reifen Eindruck gemacht hat. Da ist jetzt sicherlich auch noch nicht alles irgendwie optimal, aber es ist keine schlechte Mannschaft, überhaupt
absolut
nicht.
Absolut. Ich meine, eine Mannschaft, die gegen den VfB Stuttgart gewonnen hat. Und VfB Stuttgart ist jetzt auch keine schlechte Mannschaft. Fakt war einfach, dass wir in der zweiten Halbzeit absolut spielbestimmt waren, absolut diesen Druck nach vorne entwickelt haben und absolut dieses Spiel gewinnen wollten, ohne Kompromisse. Und ja, also einfach immer kurz davor waren. Auch hinterher in der Pressekonferenz kann ich mich erinnern, also der Trainer von Mainz,
Sandro Schwarz,
das ganz klar auch so angesprochen hat, ja, ein gewisser Respekt uns entgegengebracht hat. Das fand ich wirklich sehr, ja, fair, aber auch sehr ehrlich und so war es einfach auch.
Ja, also das ist auch das, was ich eigentlich vor allen Dingen mitnehme. Ergebnis hin oder her. Es gibt natürlich auch schon wieder Stimmen, die davon sprechen, dass man so viele Chancen nicht liegen lassen darf und so weiter. Ich würde echt mal sagen, also mal langsam. Entscheidend ist ja, dass man, und das wirklich Ermutigende an dem ganzen Spiel war ja, dass wir überhaupt in der Lage sind, das war ja nach dem Hertha-Spiel noch nicht so ganz klar, da hatten wir nicht so viele Chancen, wenn man ganz ehrlich ist, aber dass wir in der Lage waren, speziell in der zweiten Halbzeit also so viel Druck zu entfalten, dass wir eine Chance nach der anderen hatten. Also ich konnte meinen Augen kaum trauen, das hat mich wirklich überrascht, positiv überrascht. Also und mir persönlich ist da das Ergebnis dann letztendlich, natürlich hätte ich auch lieber gewonnen, ist ja klar, aber letztendlich ist mir das Ergebnis dann nicht ganz so wichtig. Viel, viel wichtiger ist mir, wie dieses Spiel lief und da blieben kaum Wünsche nach hinten eigentlich offen. Das war also grandios. Also ich kann mich an kaum eine bessere Halbzeit vom Club in den letzten Jahren erinnern, als diese zweite Halbzeit gegen Mainz. Da muss man schon weit zurückgeben, vielleicht sogar in die Zeit mit Verbeek, wo es durchaus auch begeisternde Spiele gab, die genau, dann leider meistens verloren wurden.
Wobei man bei Verbeek auch ehrlicherweise dazu sagen muss, dass es letzten Endes spielbestimmt tolle Spiele waren, aber was Spielaufbau betrifft, das in keinster Weise an Köln heranreichen kann. Also ich meine, man muss den Ball erstmal flach halten. Wir haben das Schlimmste erwartet. Also ich habe das Schlimmste erwartet in der ersten Liga. Ich habe das Schlimmste schon bei Hertha erwartet. Wir haben bei Hertha uns absolut gut präsentiert. Es war extrem schwer zu bespielen, diese Mannschaft. Ja, ich sag nur Schalke. Und bei Mainz haben wir einfach in der zweiten Halbzeit das Spiel gedreht. Und da waren wir am Drücker, da waren wir die Aufsteiger spielbestimmt. Und ja, die konnten einfach vom Glück reden, dass das 1-1 ausgegangen ist. Es hätte auch 5-1 ausgehen können. Wir hätten einfach von diesen 19 Torchancen einfach auch mal 3 oder 4 verwirklichen können. Also da gibt's, wie gesagt, auch nichts. Da müssen wir uns nicht verstecken.
Wir sind nicht das Kanonenfutter, zu dem uns manche Experten schon vor der Saison gemacht haben, aufgrund der Unerfahrenheit der Mannschaft und so weiter. Wir brauchen das nicht wiederholen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Also wirklich eine grandiose zweite Halbzeit, die keine Wünsche offen gelassen hat, außer, wenn man so will, einfach dann noch die ja, dass man halt das ein oder andere Tor hätte mehr schießen können. Aber gut. Was jetzt ein bisschen schade ist bei der Aufnahme, wie gesagt, es war geplant, dass wir das von der Kneipe aus dann direkt aufnehmen nach dem Spiel. Es hat jetzt leider nicht geklappt. Das heißt, das nächste Spiel, das ansteht, ist dann jetzt in knapp 2 Wochen gegen Werder Bremen. Da gibt es eine ganz tolle Kneipe. Das wird uns dann in Prenzlauer Berg führen, zu der Werder Bremen Fankneipe. Dann werden wir das mit den Werder-Fans uns angucken und von dort aus dann auch die den Podcast aufnehmen. Wir sind sehr gespannt, was wir da erleben werden und hoffen, dass das...
Ja. Weil, ja, muss ich das mal vorstellen, der Club könnte auch mal 3 oder 4-0 führen und dann ist man in der Auswärtskneipe. Aber da müssen wir durch.
Ich sage an der Stelle schon mal Tschüss. Mein Name ist Thomas und jetzt gibt es noch einen kleinen Bonus.
Ich wollte mal noch eine kleine Geschichte vorlesen zum Abschluss, zum Einschlafen. Und zwar, das Ganze spielt in Berlin vor circa 10 Jahren. Da war ich noch ziemlich neu in Schöneberg. Naja, und jetzt da bei Schöneberg. Naja, die Geschichte ist, wie ich einmal Ditsche im realen Leben erleben durfte. Vor über 10 Jahren entdeckte ich einmal bei einem sonntäglichen Spaziergang, da war ich noch ganz neu in Schöneberg, eine sehr kleine Kneipe. Ich muss dazu sagen, ich bin so ein Eckkneipen-Fan. Naja, auf jeden Fall, die Tür stand sperrangelweit auf und ich habe schon gesehen, da ist irgendwas Besonderes. Aus dem Augenwinkel heraus sah ich einige wenige Gestalten sitzen, die mich allerdings sehr misstrauisch beäugten. Ich habe mich nicht reingedrungen. Aber ich dachte mir, da muss ich nochmal irgendwie vorbeischauen. Naja, auch nach Wochen ging mir das Erlebte nicht mehr aus dem Kopf. Aber auch beim nächsten Spaziergang traute ich mich nicht reingehen. Irgendwann, Wochen später, ich kann es euch nicht mehr sagen, nahm ich all meinen Mut zusammen und betrat zum ersten Mal das Narkosestübchen. Der Laden ist so klein, dass man sich einmal um die eigene Achse drehen konnte. Dabei sah ich einige winzige Tischchen, an denen eher Zwerge als Menschen sitzen sollten. Auch eine kleine Theke mit einigen winzigen Plätzchen gab es noch. Ich entschloss mich für den Thekenplatz als Neuling. Kann man nichts falsch machen, dachte ich. Bestellte mir ein Bier und dann sah ich zuerst Ingo, die aus dem Gesicht geschnitten. Also Ingo, der aus dem... Nein. Ingo, der aus dem Ditsche. Ja, Ingo. Ich dachte noch, naja, also all die ihn nicht kennen, ja, Ingo aus Ditsche. Zufall, dachte ich noch. Doch aus dem Augenwinkel nahm ich plötzlich etwas riesiges Rotes wahr. Wie eine riesige rote Sonne, die untergeht. Ich hielt es nicht mehr aus und drehte meinen Kopf circa 10 Grad nach links und sah ein feuerrotes Gesicht, das aussah, als ob es gerade in rotglühenden Flammen stand. Sofort bemerkte ich, dass dies ein sehr, sehr großer Fehler gewesen ist. Aber es war zu spät. Das rote Gesicht begann zu sprechen und ich verstand zuerst kein Wort, da es nonstop Töne entlockte, die ich nur aus Cut-Up-Texten von Burroughs kannte. Aber ich war auch hin und weg, da es ab und an einzelne Sätze alles Leben erklärte und die restlichen Worte in den völligen Wahnsinn hinüberglitten. Nach circa 5 Bieren in 30 Minuten ging ich dann doch mal aufs Klo. plötzlich sah ich eine riesige, aufgeklappte Zeitung, die senkrecht nach oben stand. Jetzt sah ich einen völlig zusammengesunkenen Menschen dahinter. Die Schildkröte.